zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die 9. Folge von Temptation Island.
Let's go! Dina, wie geht's dir?
Gut, ich hab Bock.
Ich hab auch richtig Bock auf die Folge.
Weißt du, was letzte Woche passiert ist? Da habe ich direkt am Anfang gesagt, weil das ja hier die schnelle Freitagsfolge ist, würden wir direkt reinstarten. Und eigentlich versuche ich, nicht so Versprechungen zu machen, die ich dann vielleicht nicht einhalten kann. Und da ist es dann passiert. Ich habe gesagt, es wäre die Freitagsfolge, aber dann habe ich es am Freitag nicht mehr geschafft. Und sie kam erst am Sonntag. Ich habe mir gedacht, wieso habe ich nur gesagt, es wäre die Freitagsfolge? Habe ich mich richtig geärgert. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich sage das jetzt nochmal zum Expectation Management, damit alle wissen, woran sie sind. Die Mittwochsfolge, das ist die heilige Folge. Da geben wir alles dran, dass die konsistent immer am Mittwochmorgen für alle da ist. Die Freitagsfolge, das ist ja die Kurzfolge, die ist ein bisschen wackeliger. Da ist der Versuch, dass die wohl am Freitag kommt, aber es kann auch mal sein, dass die am Samstag oder am Sonntag kommt.
Manchmal muss die Dina sich auch auf Malle erholen und das ist richtig und wichtig. Und ich wette, unsere Kohorte findet das richtig gut, wenn du dich erholst, Dina. Und ich muss noch mal kurz darüber reden, wir brauchen ein neues Wort für Kohorte, weil es wurde kritisiert, von der Person, die es kritisiert hat, habe ich gesagt, ja, wir brauchen ein neues Wort, sie hat ja recht. Und seitdem sage ich so oft Kohorte wie noch nie zuvor.
Wir müssen auch immer noch die Abstimmung machen auf Instagram. Das machen wir auf jeden Fall noch.
Das machen wir.
Steht auf der langen To-Do-Liste.
Okay, Dina. Jetzt starten wir aber wirklich in die Folge.
Jetzt starten wir wirklich. Und wir starten mit Abgefragt, der Kategorie, in der wir die ZuhörerInnen-Frage von der letzten Woche besprechen. Und wir haben in der letzten Woche über Augenkontakt gesprochen. Und ich habe mich ganz verletzlich gemacht. Und habe mit dir und den ZuhörerInnen geteilt, dass ich früher auch schon peinliche Star-Contests als Flirt-Taktik benutzt habe. Genauso wie Mo und Sandra. Und ich dachte, ich wäre damit nicht alleine. Und deswegen haben wir euch mal bei euch nachgefragt, mal abgefragt, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt. Und Franzi, das Ergebnis hat mich erschüttert.
Im guten oder im schlechten Sinne?
Im schlechten Sinne.
Also schlecht für dich? Warst du die Einzige, die Star-Conteste macht? Oder im schlechten Sinne, weil alle das machen?
Ich stehe relativ alleine da. Was glaubst du, wie viele Leute gesagt haben, wie viel Prozent habe ich noch nie gemacht?
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen einen Anker von dir, aber ich sage dann 20%.
43%.
Mein Gott.
Dann auch 26% eher nicht. Und ich habe gelegentlich angekreuzt, weil jetzt heutzutage mache ich es jetzt nicht mehr so oft. Damit war ich nur bei 16%. Habe ich öfter gemacht, waren 10%. Und mache ich dauernd, waren 3%.
Ich möchte mit diesen 3% reden. Das ist bestimmt super interessant, was die so zu sagen haben.
Ich glaube, die haben mehr Spaß im Leben.
Ich glaube auch. Und die haben auf jeden Fall viel Intimität. Wir haben doch gesehen, dass das zur Nähe fühlt.
Absolut. Ich glaube, wir schreiben das mal auf die Liste. Falls wir mal einen Live-Podcast machen, dann machen wir auf der Bühne mit unseren ZuhörerInnen ein Live-Star-Contest, damit ich mich nicht mehr so alleine fühle. Weil danach können die nicht mehr sagen, habe ich noch nie gemacht.
Finde ich gut.
Ich glaube, jetzt teile ich nichts Persönliches mehr.
Nee, ich glaube nicht, dass die das so verurteilen, wie du dich da selbst verurteilst. Ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das super cool mit den Star-Contesten.
Was hast du denn angegeben? Machst du es noch häufig?
Ich mache das nicht mehr häufig, aber ich glaube, ich habe irgendwie auch gelegentlich angegeben. Hin und wieder.
Ich würde sagen, damit starten wir die Main-Plot-Summary. Was passiert in der 9. Folge von Temptation Island?
Die Laura sieht, dass der Phil mit den Verführerinnen über ihre sexuellen Vorlieben reden will und dass er vor ganz Deutschland erzählt, was in Lauras und seinem Sexleben abgeht. Laura, die Phil bisher immer nur angehimmelt hat, versteht jetzt, dass es auch mal andersrum sein könnte und dass die Verführer sie aufbauen, zeigt ihr, dass in ihrer Beziehung etwas falsch läuft. Phil sieht jetzt, dass sie ihm ein Ego-Problem diagnostiziert hat. Tammo und Marie sind und bleiben die süßesten Lovebirds, die Temptation je gesehen hat. Und der Mo, der schmettert die Wahrheit wieder ab wie ein wahrer Löwe, aber ist jetzt reflektiert, wobei Sandra ihm sehr hilft. Phil denkt, dass ein Fels in der Brandung zu sein bedeutet, dass man gefühlslos sein muss. Der Josh rastet aus, weil die Verführer sein Lieblingskissen haben und vergisst dabei glatt die eigene unglatte Beule in der Hose. Und plötzlich gibt Tammo Phil den allerbesten Tipp, den es bisher gab, der denn ist, Phil, man muss Gefühle zeigen. Und am Ende werden Marie und Kevin zum Rap-Duo Alrin und der Welt wird heiß, weil Emo und Nasrin tanzen und dieser Tanz wird dann einfach vom Temptation Sound unterbrochen, was eine Schande ist. Ende.
Franzi, ich war ja so aufgeregt auf diese Talentshow. Du weißt es nicht, weil du ein Reality-TV-Neuling bist. Oder eigentlich bist du gar kein Neuling mehr, ne? Ich finde, du bist jetzt richtig drin. Aber du kennst die historischen Trash-TV-Momente nicht. Und in so einer Temptation Island Talentshow, wo man zusammen Gedichte schreiben musste, das hat uns ein Highlight beschert, das ich nie vergessen werde, nämlich das Gedicht, was Alex und Vanessa zusammen geschrieben haben. Da habe ich mit offenem Mund vom Fernseher gesessen. Ich möchte es dir gerne vorspielen, aber ich habe mir gedacht, ich spare mir das für einen besonderen Moment auf. Denn ich glaube, wir sollten mal, auf unsere lange Liste der Special-Folgen kommt es, eine Spezialfolge zu den historischen Trash-TV-Momenten machen. Und da werde ich dir es zeigen und du wirst auch mit offenem Mund vorm Fernseher sitzen. Aber auf jeden Fall, als ich gesehen habe, sowas Ähnliches passiert hier wieder, hatte ich kurz ein bisschen Hoffnung, dass uns vielleicht nochmal so ein Moment beschert wird.
Ich finde, der Tanz von der Nasrin zählt. Für mich war das ein historischer Moment.
Ich fand dieses Rap-Duo, das hat mir sehr gut gefallen. Es war nett. Es hat mir was gegeben. Aber es wird kein historischer Trash-TV-Moment werden. Wir werden uns nächstes Jahr nicht mehr daran erinnern. Was sonst noch passiert ist? Schon wieder ein Mann, der Sexdetails über seine Freundin auspackt. Das finde ich nicht in Ordnung. Denn der Phil packt ja auch wieder hier Sexdetails aus und die Laura findet das gar nicht witzig. Und das verstehe ich.
Ich fände das auch gar nicht witzig. Ja, Dina, ich finde auch, das geht gar nicht. Und die Laura, die diagnostiziert dem Phil ja auch ein Ego-Problem. Der Phil sieht das jetzt in dieser Folge. Und ich habe mir gedacht, es wird Zeit, dass wir in diesem Podcast über Egos sprechen und über das Konzept des Egos. Weil ich höre das ja jetzt tatsächlich immer häufiger, dass Menschen sowas sagen. Ist auch eine neue Entwicklung. Ich würde sagen, so der letzten 2 Jahre vielleicht, dass man immer wieder hört, der hat ein Riesen-Ego, Ego-Problem und all diese Dinge. Und weil das ja ein Begriff ist, der schon der Psychologie auch zugeordnet wird, dachte ich, es wird Zeit, dass wir hier im Podcast darüber sprechen. Was würdest du sagen, Dina, was ein Ego ist?
Oh, das ist eine gute Frage. Natürlich denke ich bei Ego sofort an Freud. Denn obwohl der ja in modernen Psychologiestudium keine große Rolle mehr spielt, oder zumindest in mein Psychologiestudium wäre ja ein sehr forschungsorientiertes. Ich habe schon mal gehört, dass ich glaube, die Uni in Wien, die ist ja schon eher so psychoanalytisch noch orientiert. Da ist ja wahrscheinlich ein größerer Teil noch von. Aber jetzt in meinem Studium war Freud tatsächlich eher so ein Randphänomen, was mal so in Geschichte der Psychologie eingeworfen wurde. Also ich hatte höchstens eine Vorlesung zu dem. Aber da der ja immer noch, ich würde sagen, der hat ja schon die Psychologie beeinflusst. Ob jetzt positiv oder negativ, lasse ich jetzt mal offen. Aber wenn ich Ego höre, denke ich natürlich an Freud und an seine ganzen Ideen vom Ich über Ich und Es. Aber ich glaube, es ist besser, wenn du ganz vorne anfängst und uns alle mal zusammen abholst.
Ja, ganz genau. Also was du da über Freud sagst, stimmt schon ein bisschen. Bei Freud ist nämlich das Ich, was du gerade benannt hast, ist das Ego. Und es stimmt tatsächlich, dass dieser Begriff in unseren westlichen Kulturen zumindest aus der psychoanalytischen Therapie stammt. Und ich fand das erstmal an sich schon ganz spannend. Ich musste für diese Folge tatsächlich mehr recherchieren als häufig in der Podcast-Vorbereitung, weil das Ego, obwohl das jetzt so oft benannt wird und das so ein geläufiger Begriff jetzt ist, der ja auch irgendwie aus der Psychologie stammt, das total ungenau definiert ist. Und eigentlich, finde ich, weiß man so gar nicht, was jetzt Leute heute meinen, wenn die von Ego sprechen. Aber jetzt nochmal zurück zum historischen Teil. Also, aus der Psychoanalyse, bei Freud ist es eben dieses, das Ich, also der Vermittler zwischen dem Trieben des S, also dem Sexualtrieb und allem, was man so Wildes will, wenn man so eigentlich animalisch unterwegs ist, und der moralischen Instanz des Über-Ichs. Aber wir müssen eigentlich gar nicht so sehr auf Freud eingehen. Das war nur auf jeden Fall hier in den westlichen Kreisen das erste Mal, dass Ego so benannt wurde. Von Freud und dann eben seinen Nachfolgenden. Wie auch zum Beispiel von Carl Gustav Jung, dem Tiefenpsychologen oder dem Mann, der die Tiefenpsychologie begründet hat. Der hat das Ego definiert als Teil der Psyche über das Selbst, der zwischen dem Selbst und der Außenwelt vermittelt. Also es geht sozusagen um das bewusste Ich, nicht um alles, was uns so unbewusst umtreibt, sondern alles, was wir wirklich über uns selbst wissen. Der Begriff kommt aber nicht nur aus der Psychoanalyse, sondern vor allen Dingen in südasiatischen Kulturen, aus der philosophischen Lehre und der Religion. Ich habe ja zum Beispiel, bin sehr in der Yoga-Bubble unterwegs, dass in diesen Kreisen der Begriff noch viel häufiger verwendet wird als in anderen Kreisen. In Philosophie und Religion bedeutet Ego eine Illusion, die überwunden werden muss, um zum wahren Selbstverständnis und zur Erleuchtung zu kommen. Also es geht um den Unterschied zwischen dem Kollektiven, dem Wissen, dass wir alle eins sind und alle miteinander verbunden sind, und dem Individuellen. Und so wie ich Ego verstehe, Dina, geht es dabei um den Schutz der eigenen Person, also im Sinne von immer, wenn etwas zu schmerzhaft ist, um authentisch gefühlt zu werden und um sich authentisch verhalten zu können, dann kickt das Ego und schützt einen und es entwickelt sich so eine sogenannte Persona, würde man jetzt nach Jungs lernen zum Beispiel sagen. Also ein Mensch, der das Außenbild, die Außenwirkung repräsentiert. Man spricht dann auch von sogenannten Masken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an den Mike denken, würde man sagen, vielleicht ist er eigentlich traurig, dass er die Michelle vermisst. Aber über dieser Traurigkeit liegen ganz viele Schutzhüllen, die eben von dem Ego entstehen.
Und dann immer der Moment, in dem die Leute sagen, die Masken sind gefallen.
Das ist so ironisch, dass der das die ganze Zeit so sagt, ne?
Total. Aber Franzi, wir sind bei Temptation Island.
Oh, stimmt. Wir reden ja über den Phil. Beim Phil könnte man das aber ähnlich sagen, dass immer dann, wenn er verletzlich werden könnte, wenn die Laura sagt, sie hat ein Problem und das ist ja eigentlich was, was ihn beunruhigen könnte, er liebt die Laura, er könnte was Negatives fühlen, dass dann das Ego kickt und diese Gefühle verhindert, die eigentlich da sind, und er wird zum Löwen und er wird hart und er ist der geilste Typ mit dem geilsten Buddy, sagte er ja auch, das Ego kickt und hält von den authentischen Gefühlen ab und es entsteht sozusagen eine Art Maske. So. Sowohl diese philosophischen Lehren als auch diese alten psychoanalytischen Ansätze, ich rede nicht von der Psychoanalyse heute, aber diese alten Ansätze sind ja nicht, womit wir uns eigentlich hier in dem Podcast beschäftigen, weil wir versuchen ja eher wissenschaftliche Paper zu suchen und Dinge zu beschreiben, die man tatsächlich testen kann. Und das geht ja bei diesen Dingen eigentlich nicht so. Und ich persönlich glaube ja nicht, dass philosophisch-spirituelle Lehren im Widerspruch zur Wissenschaft stehen müssen. Aber es ist eben schon wichtig, das eine vom anderen zu trennen. Also zwischen Theorien und Ideen und zwischen dem, was wir tatsächlich messen und testen können. Ich finde zum Beispiel Jungs Konzepte und Theorien extrem plausibel und einiges davon hat mir weitergeholfen als Dinge, die wissenschaftlich klar und einfach belegt sind. Und trotzdem ist es eben wichtig, das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln. Und der Begriff des Egos ist eben sehr unscharf definiert und daher nicht so gut zu testen. Ich habe das mal bei Google Scholar eingegeben und habe eigentlich nur eine Therapieform gefunden mit sogenannten Ego-States. Aber also das war super spannend. Ich bin dann ins nächste Rabbit Hole gefallen. Kommt aus der Transaktionsanalyse und die ist auch wiederum evidenzbasiert. Aber damit ist jetzt nicht gemeint, was wir so alltäglich meinen, wenn wir vom Ego sprechen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber was ich mir überlegt habe, ist, kommen wir überlegen mal, was meint man denn jetzt alltäglich mit Ego? Und schauen mal, gibt es denn einen Suchbegriff, den ich fürs Google Scholar nehmen kann? Ein Konzept, was dem sehr nahe kommt, wo wir vielleicht ein Paper zu finden? Und das habe ich gemacht.
Franzi, darf ich davor noch eben was einwerfen? Was ich total spannend finde, ist, dass wenn das, was du sagst, dass ja anhand deiner Erklärung, was mir da direkt auffällt, ist, dass das, was wir im alltäglichen Sprachgebrauch als Ego definieren, relativ weit weg ist davon, wie das Ego in der tiefen Psychologie definiert ist, oder? Weil ich glaube, wenn die Laura sagt, der Phil hat ein Ego-Problem, meint sie damit, er hat ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein und seinem Selbstwert.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es dann tatsächlich näher an den spirituellen Lehren eben aus dem südasiatischen Raum als an der Psychoanalyse. Weil da ist Ego ja als das definiert, was uns schützt vor authentischen Gefühlen und was immer dann kickt, wenn es eben schwierig, emotional schwierig wird. Und ich meine, wenn man keinen hohen Selbstwert hat, dann wird es halt schnell emotional schwierig, weil einen ja ganz vieles angreift. Und so verstehe ich auch tatsächlich Ego. Also wirklich als Selbstschutz, wenn man sich angegriffen fühlt und dass man dann eben ein Bild nach außen wahren möchte, weil man sich emotional nicht verletzlich machen möchte oder nicht kann. Und man tut dann halt so auf cool. Eigentlich geht es darum, ein Bild nach außen zu erzeugen. Und ich habe mich gefragt, hat Phil denn jetzt wirklich ein Ego-Problem? Können wir das anhand von Forschung beantworten? Du hast jetzt schon gesagt, du hättest sowas wie Selbstwert gegoogelt, Skolat. Gibt es noch einen anderen Begriff, der dir einfallen würde?
Selbstbewusstsein?
Ja, was ich noch gefunden habe, ist Selbstaufwertungs- und Selbstschutzstrategien. Und dazu habe ich ein richtig cooles Paper gefunden von Hepper 2010, was sich anguckt, was sind denn so Strategien zur Selbstaufwertung und zum Selbstschutz. Erstmal haben die gefunden, dass ganz generell, und das ist ja auch eigentlich sehr in Übereinstimmung zu dem, was wir eben gesagt haben, wie wir Ego verstehen, dass Selbstschutzstrategien und Selbstaufwertungsstrategien immer mehr passieren oder stärker passieren, wenn man eine Bedrohung annimmt. Also wenn Menschen unsicher sind, ängstlich sind, versuchen sie eben so, die Kontrolle zurückzuholen, die ihnen vermeintlich genommen wird. Also Selbstschutzstrategien und Selbstaufwertungsstrategien dienen dazu, Unsicherheit zu reduzieren. Ist ja erstmal ganz plausibel. Und die haben eben 4 Strategien gefunden zur Selbstaufwertung und zum Selbstschutz. Und ich dachte, ich bringe die jetzt mal mit und frage dich, ob du findest, dass du das in dem Film siehst. Hast du Bock?
Unbedingt.
Geil. So, das erste ist die Defensivität. Also, es geht dabei darum, dass man negative Rückmeldungen und Bedrohungen vermeidet, um zu minimieren, dass das eine Relevanz für das eigene Selbst hat. Also, man kriegt eine negative Kritik und sagt dann, das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Würdest du sagen, das hat der Phil?
Ja, sehe ich schon.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich das sehe. Denn der Phil, der hört ja auch einfach die Kritik von der Laura nicht, ne? Es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass der Phil von der Laura zurückgemeldet bekommt, dass er nicht empathisch ihr gegenüber ist, dass er sich nicht so bei ihr mitfühlen kann. Es wurde ja auch schon mal gesagt, er kann sie auch gar nicht in den Arm nehmen, wenn sie traurig ist. Und gleichzeitig, also er kriegt diese Kritik und gleichzeitig sagt er, ich bin der Fels in der Brandung und begründet das damit, dass er halt eigentlich keine Gefühle zeigt, aber hört der Laura ja auch überhaupt nicht zu, dass sie eigentlich was anderes bräuchte. Und er fängt jetzt erst hier an, das erste Mal der zuzuhören, in dieser Folge. Und ich würde mal mutmaßen, dass das daran liegt, dass die Verführer der Laura eben zuhören und er das sieht und dass die jetzt so eine Art Rücken für die Laura sind, weil sie da halt ernst genommen wird und dass dem Phil der Arsch auf Grundeis dadurch geht. Dass er sich denkt, oh shit, vielleicht muss ich mir das ja doch mal anhören, was die da die ganze Zeit sagt. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass der Phil das jetzt macht, dass er das ernst nimmt, dass er das zu verarbeiten scheint. Das ist ja erstmal schon gut. Okay, Punkt 1 erfüllt. Punkt 2. Extrem positive Annahmen über sich selbst. Hat der Phil das, Dina?
Okay, absolut. Mir klingeln so viele Zitate im Ohr, wo der Phil sagt, er ist der krasseste von allen.
Na, er ist doch auch ein Löwe. Er ist doch ein Löwe.
Er ist ein Löwe.
Und er sagt ja auch, unsere Beziehung ist perfekt. Und das sagen wir uns jeden Tag. Und das finde ich auch ein bisschen krass. Also eine Beziehung, welche Beziehung ist denn schon perfekt? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ja, ich glaube denen, dass die glücklich sind und ich glaube, dass da viel Schönes ist, aber perfekt, was ist denn das schon? Und ich weiß nicht, also da sind ja offensichtlich auch Probleme, aber sich jeden Tag sagen zu müssen, dass man perfekt ist, scheint für mich eine Selbstaufwertung und eine Schutzstrategie zu sein. Und ich glaube, dass er sich auch einfach selber ziemlich heiß findet und diese positiven Annahmen über sich selbst auch sehr gerne von anderen Verführerinnen, aber auch von anderen Frauen generell bestätigen lässt. Das Dritte, was die gefunden haben, günstige Auslegungen von Feedback. Das ist sowas wie, wenn man sehr schnell über negatives Feedback hinwegkommt, selbst wenn man das hört. Würdest du sagen, das hat der?
Hätte ich schon das Gefühl.
Hätte ich auch das Gefühl, weil das ist eigentlich so ein bisschen, weil der hört die Laura in ihrer Kritik ja noch nicht mal so richtig. Und selbst das, was er hört, da ist er ja wirklich sehr schnell drüber hinweg. Und also emotional zu catchen scheint ihn das wenig. Obwohl ich auch sagen würde, in dieser Folge bricht es ein bisschen. Weil er führt ja dann auch das Gespräch mit dem Tammo und lässt sich da ein bisschen beraten. Dann, 4. Punkt und letzter Punkt. Und dann können wir hoffentlich sagen, ob wir denken, dass Phil ein Ego-Problem haben könnte. Das sind die selbstbestätigenden Reflexionen. Damit sind gemeint Reflexionen, die das bestätigen, was man ja eh schon über sich selbst denkt. Würdest du sagen, das hat er?
Ich denke da an eine Spiegelmeditation.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge. Dina, ich denke das auch. Also, bei der Spiegelmeditation war es ja auch so, dass die Männer, also alle wurden dazu angehalten, aber eben auch die Männerrunde, zu reflektieren über das, was sie da sehen. Und es war ja ziemlich auffällig bei dem Phil, dass seine Reflexionen hauptsächlich waren: Ich bin der Geilste und ich bin Löwe. Das heißt, auch der vierte Punkt ist klar bestätigt.
Okay, Franzi. Also, das bedeutet, alle 4 Kriterien, alle 4 Strategien, Defensivität, extrem positive Annahmen über sich selbst, günstige Auslegung und selbstbestätigende Reflexionen sehen wir zumindest alle beim Phil erfüllt. Was bedeutet das? Können wir jetzt sagen, er hat tatsächlich ein Ego-Problem?
Dina, ich würde sagen, wir können sagen, dass das zumindest sein kann, dass er das ein bisschen hat. Aber ich möchte trotzdem eine Lanze für den Phil brechen an der Stelle. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal mache. Aber ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, das Ego, das hat eine Funktion und das ist der Selbstschutz. Das sind Selbstschutzstrategien. Und das bedeutet jetzt primär, dass der Phil sehr schnell sich selbst schützt. Und ich finde, das steht vor allen Dingen dafür, dass es bisher einfach zu bequem für den Phil war und zu leicht. Denn er ist ein gut aussehender Mann, der kommt damit leicht durch die Welt. Der weiß, dass er nach der Laura, falls die ihn irgendwann absolviert, auch wieder eine neue Frau findet. Der weiß, dass er in dieser Welt, in der er als Mann sozialisiert wurde, mit Selbstaufwertung ganz nicht nur gut davon kommt, sondern stark davon profitiert. Der Menschen, die sich so verhalten wie der Phil, Männer, muss man sagen, Männer, die sich so verhalten wie der Phil, werden nun mal in dieser Welt stark dafür belohnt. Indem sie zum Beispiel schneller Karriere machen, indem sie mehr gemocht werden. Weil das eben mit Stereotypenbildern von Männlichkeit auch übereinstimmt. Und dabei scheinen viele zu vergessen, dass, wenn man sich so aufbauschen muss, das eigentlich verdecken soll, dass man sich innerlich eben vielleicht nicht so geerdet und ruhig und akzeptiert fühlt. Und ich glaube, dass es schon schwierig ist. Und deswegen will ich auch ein bisschen eine Lanze für den Phil brechen. Denn er hat diese Geschlechterrollen ja sehr verinnerlicht. Das haben wir ja schon in verschiedenen Folgen hier gesehen. Der hat sehr verinnerlicht, dass Emotionen zeigen schwach ist und dass es ihn weniger liebenswert macht. Und ich finde das dann schon nachvollziehbar, dass bei ihm recht schnell dieser Selbstschutz kickt, wenn jemand das von ihm will. Und auf der anderen Seite würde ich ihm wünschen, auch damit er eine schöne und liebevolle Beziehung führen kann, in der er auch wirklich als die Person gesehen wird, die er ja eigentlich darunter ist, dass er das ein bisschen loslassen kann, dass er hier auf den Tammo hört. Denn der Tammo, der gibt ihm ja die Lösung eigentlich mit.
Tammo Held der Folge.
Absolut. Tammo Held der Staffel.
Tammo Held von Temptation Island.
Aber mit der Nasrin.
Franzi, ich finde es mit dem Ego so spannend und ich möchte, dass unsere ZuhörerInnenfrage sich darum dreht.
Ich will das auch. Was hältst du davon, wenn wir die ZuhörerInnen fragen, ob die sich auch von Egos blenden lassen? Denn ich finde, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir, wenn sich Menschen aufbauschen, denen auch glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass das einige schon mal erlebt haben.
Das finde ich super. Wir werden die Frage unter der Folge bei Spotify machen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wollte zu den Fragen generell nochmal was sagen. Wir haben jetzt öfter schon mal Nachrichten gekriegt, dass die Frage noch nicht da war oder dass man noch nicht beantworten konnte. Das liegt nämlich daran, dass wir unsere Folgen automatisch, also automatisiert hochladen, denn die kommen ja immer so gegen 5:30 meistens morgens hoch. Da schlafen wir noch. Wir stellen das vorher ein, dass die dann zu diesem Zeitpunkt hochgeladen werden. Aber zu diesem Zeitpunkt schlafen wir halt noch und die Frage, die dazu bei Spotify, die kann man erst eingeben, wenn die Folge hochgeladen ist. Das heißt, wir können dann erst, sobald wir wach sind, die Frage schnell eintippen. Deswegen, wenn ihr ganz früh am Morgen dran seid, ist da noch keine Frage. Aber wenn ihr ein bisschen später zurückkommt, wird die da sein.
Sehr gut. Und bis dahin
freuen wir uns, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt. Vor allem bei Apple Podcasts, denn da haben wir in den letzten Wochen nicht so viel Liebe gekriegt.
Unglaublich. Ansonsten könnt ihr noch die Glocke aktivieren und unsere Beiträge bei Instagram teilen und bei TikTok.
Uns überall folgen, bei Spotify, Apple Podcasts, Instagram, TikTok, überall. Und am allerwichtigsten, Franzis hervorragendes Buch, Er hat dich doch noch nicht mal angefasst, was im Herbst beim Ullstein Verlag erscheint, vorbestellen. Denn wir wissen nicht warum, aber man hat uns gesagt, die Vorbestellungen sind das Wichtigste.
Seid lieb zu euch.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.